Durch das kleine, runde Fenster der Rettungskapsel beobachtete Frane mit Entsetzen, wie das anmutige, raubtierhaft wirkende Raumschiff langsam und bedrohlich näher kam. Obwohl es äußerlich ziemlich großen Schaden erlitten hatte, war sein Aussehen unverkennbar. Es handelte sich zweifellos um den gleichen Typ Schiff wie die Flotte, die vor kaum einem Ogenlauf die militärischen Schiffe seines Vaters zerstört hatte.
»Sie sind zurückgekommen, um uns zu erledigen«, sagte Fasaröl, dabei gluckerten seine mehreren Mägen laut und vernehmlich vor Angst.
»Sei still«, sagte Frane, »und bitte versuche, deine Eingeweide unter Kontrolle zu halten.« Er war mit dem Ogin-Paar schon viel zu lange, viel zu eng zusammen gewesen und spürte, wie er deswegen immer reizbarer wurde. Sofort bedauerte er seine Schroffheit, wandte sich an die rinderähnliche Kreatur und fuhr in einem milderen Tonfall fort. »Die anderen Schiffe haben aus viel größerer Entfernung angegriffen. Dieses hier scheint nur ein paar Klomter weit weg.«
»Und sie scheinen andere Sorgen zu haben«, sagte Lofi, während einer ihrer Sensorstiele über Franes Schulter lugte und ganz nah vor dem Fenster hin und her wippte. »Sie scheinen ein zweites Schiff abzuschleppen.«
»Woher weißt du das?« fragte Frane und blinzelte in die Dunkelheit. Ohne Lofis außerordentlich empfindliche Sicht musste er ihr wohl einfach glauben. Dann sah er es. Ein Loch in den Sternen, ein sich langsam bewegender Bereich schwarzer Dunkelheit, der die Energieranken des gezackten Rands des Schläfers verdeckte. Ein Umriss, der einer Art großem Schiff ähnelte. Offenbar fehlte ihm selbst für die Positionslichter die Energie, und seine schnittige Form ähnelte der des Raumschiffes, das es anscheinend zog.
»Sie haben einmal angegriffen«, sagte Fasaröl, »sie werden erneut angreifen.«
»Das wissen wir nicht«, sagte Frane, obwohl er zugeben musste, dass er genauso verängstigt war wie der Ogin. Dann verschwand Fasaröl in einem Lichtschimmer, unmittelbar gefolgt von Lofi, die vor Schmerz aufschrie, da ihr vielteiliger Körper nicht zu einer Einheit zusammengezogen worden war, als der Transporterstrahl der Fremden sie erfasst hatte. Frane hörte, wie Geschea panisch mute und mit ihren Hufen verzweifelt gegen den Boden der Kapsel trampelte, als auch sie verschwand. Noch bevor er Nozomi ein einziges Wort des Trostes zusprechen konnte, kehrte das schimmernde Licht zurück und nahm sie beide mit sich. Die nächsten Stunden waren für Frane nicht mehr als ein schreckerfülltes Durcheinander. Er erinnerte sich an wenig, außer dass er von den anderen Suchenden der Buße getrennt und ihm nicht erlaubt worden war, Nozomi zu sehen oder mit ihr zu sprechen. Sie waren von bleichhäutigen Männern und Frauen in Empfang genommen worden, die den räuberischen, grünblütigen Elfen aus den jahrhundertealten Legenden der Völker des O'Neill ähnelten. Seine Peiniger hatten ihm fast jede Körperbekleidung genommen, einschließlich seiner Pilgerrobe und Unterwäsche, und ihn geschlagen, als er verhindern wollte, dass sie ihm das alte Geschichtenband entrissen, das er, war das erst gestern gewesen, von der Leiche seines Vaters entfernt hatte. Nachdem sie ihm selbst das genommen hatten, war er, soweit er sich in seinem verwirrten Zustand erinnern konnte, unter Drogen gesetzt und in einer Sprache angeschrien worden, die er nicht verstehen konnte. Irgendwann war ihm der Kopf rasiert worden und eine grauhaarige Frau mit spitz zulaufenden Ohren und einem seltsam liebenswürdigen Gesicht hatte dünne Kabel an seinem Schädel befestigt und einige unverständliche Befehle in ein Kontrollgerät in ihrer Hand gesprochen. Roter, rasender, roter Schmerz folgte, während er schrie und flehte und stammelte und weinte und lachte wie ein Wahnsinniger. Er war ein Suchender der Buße gewesen, und nun hatte er ein Übermaß davon gefunden. Als nächstes öffnete sich eine schwarze Grube der Bewusstlosigkeit, und dankbar ließ er sich hineinfallen, überschlug sich wieder und wieder und wieder in das Vergessen hinein. Dann schlief er. Er träumte, dass der Schläfer endlich vollständig erwacht war und sowohl die fremden Schiffe wie die Rettungskapseln davonfegte. Und jeden Planeten, den sein Volk jemals kolonisiert, ausgebeutet und zerstört hatte. Nach einer Ewigkeit erwachte er in einer Lache kalten Schweißes, plötzlich enttäuscht, dass der Schläfer nicht erwacht war, um ihn für immer aus seinem Elend zu erlösen. Die Elfenfrau mit dem freundlichen Gesicht, die er zuvor gesehen hatte, blickte gütig auf ihn herab, und sprach zu ihm mit einer fast sanften Stimme. Zu seiner großen Überraschung verstand er sie diesmal. Donatra, die neben Dr. Venora stand, beobachtete den schlafenden Fremden durch das aus Transparistahl bestehende Einwegfenster der Krankenstation. Die seltsame, halb menschliche Kreatur, die inzwischen einen kurzärmligen, hinten offenen Krankenhauskittel trug, lag bewusstlos auf einem der Behandlungsbetten. Ein zerwühltes weißes Laken war über seine nackte Haut gelegt, die so grau wie die eines Cardassianers war und so hart wie die eines Nasat. »Sind Sie sicher, dass Sie die Sprachbarriere überwinden konnten?« Venora nickte. Auf ihrem faltigen Gesicht zeichnete sich ein Ausdruck des Bedauerns ab. Donatra wusste, dass sie Zwang auf ihre Patienten vermied, wo es nur ging, aber die Ärztin hatte sich der Notwendigkeit gebeugt, das Zusammentragen von Informationen voranzutreiben. Die verlorene Flotte musste schließlich gefunden werden. Die Behandlung mit den Gehirnsonden hat die Arbeit der Übersetzungsmatrix stark beschleunigt, sagte Venora und sah auf das Pad in ihrer Hand. Ansonsten hätte es wohl mehr als einen ganzen Aisee gedauert, nur um seine Sprache zu analysieren. Wir scheinen es innerhalb weniger Veracru geschafft zu haben, wahrscheinlich weil es einige Elemente der Standardsprache der Föderation zu enthalten scheint. Donatra riss angesichts dieser Enthüllung überrascht ihre Augen auf und nickte anerkennend. »Gut gemacht, Doktor. Ich frage mich, wie die Föderationssprache es geschafft hat, sich so weit von ihrer Quelle entfernt zu verbreiten. Wahrscheinlich auf die gleiche Art und Weise, wie ihre menschlichen Biozeichen hierher gekommen sind.« Venora schenkte ihrer Vorgesetzten ein kleines, schiefes Lächeln. »Aber da menschliche Migration nicht mein Fachgebiet ist, Commander, konzentriere ich mich stattdessen auf medizinische und physiologische Tatsachen. Die Biomonitore zeigen, dass er wieder zu Bewusstsein kommt. Sie können jetzt mit ihm sprechen. Sein Name ist Frane. Mehr konnte ich bis jetzt noch nicht herausfinden.« »Ich danke Ihnen, Doktor«, sagte Donatra und schritt dann zur Tür der Krankenstation. Venora und zwei bewaffnete Wachen folgten ihr zum Bett des Patienten. Donatra betrachtete die auf dem Bett liegende Gestalt. Das darüber gezogene Laken verbarg weder die graue Haut, die Greiffüße, noch den langen, muskulösen Schwanz, der schlaff auf den Boden herunterhing. »Diese Kreatur soll ein Mensch von der Erde sein?« fragte Donatra leise an den Doktor gewandt. »Genetisch ja, auch wenn er nicht dem Phänotyp entspricht«, flüsterte Venora zurück. »Dieses Individuum scheint eine Reihe von Anpassungen an lange Zeitspannen in Mikrogravitation aufzuweisen, mit Merkmalen, die denen auf Bäumen lebender Primaten gleichen.« »Ich habe niemals zuvor Menschen mit solchen Merkmalen gesehen.« »Ich auch nicht, Commander. Aber warum sollen sich diese Kreaturen nicht aus der menschlichen Grundlinie entwickelt haben, genauso wie wir uns vor Jahrtausenden von unseren vulkanischen Vorfahren abgespalten haben?« Donatra starrte mit wachsender Verwunderung auf den schlafenden Fremden. »Ein Mensch von der Erde.